ARD. Hormongesteuert. Der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig.
Hallo und herzlich willkommen zu Hormongesteuert, dem Podcast für alle Frauen vor, in und nach den Wechseljahren und natürlich auch für alle interessierten Männer. Wir sprechen hier offen über alle Fragen rund um die Hormonumstellung und wollen euch zur Expertin eures eigenen Körpers machen. Wir, das sind die Frauenärztin, Hormonexpertin und Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft, Dr. Katrin Schaudig, und ich, Katrin Simonsen, Redakteurin, Moderatorin bei MDR Aktuell. Ich grüße Sie, Frau Schaudig. Hallo nach Hamburg.
Hallo, liebe Frau Simonsen. Ich grüße Sie auch.
Frau Schaudig, wir haben uns heute etwas Besonderes überlegt für diese Folge. Und zwar machen wir eine Art Hormontherapie-Spezial. Wir wollen fragen, wie funktioniert das mit den bioidentischen Hormonen? Wie und wann trage ich die eigentlich auf? Wann weiß ich, dass meine Dosierung stimmt? Muss ich das Ganze zyklisch einnehmen oder durchgängig? Und was, wenn auf einmal Blutungen auftreten? All diese Fragen und noch mehr wollen wir ein bisschen sortieren und beantworten. Und dazu haben wir auch ganz viele Fragen von euch, von unseren Hörerinnen bekommen. Und weil wir schon in der Vorbereitung gemerkt haben, dass ihr wirklich sehr viele Fragen zu diesem Thema habt, wird es heute den ersten Teil und in zwei Wochen dann den zweiten Teil von der Spezialfolge zur Hormontherapie geben. Frau Schaudig, wir wollen mal ein bisschen am Anfang beginnen. Und mich würde interessieren, was wäre so ein typischer Fall, wenn eine Patientin vor Ihnen sitzt, wann würden Sie eigentlich zu so einer Hormontherapie mit bioidentischen Hormonen raten?
Ich vielleicht gleich mal vorab, es ist gar nicht so, dass ich unbedingt immer sofort zu bioidentischen Hormonen rate, sondern es geht ja mal prinzipiell um die Frage, was hat die Frau für Beschwerden und würde ich ihr grundsätzlich zu Hormonen raten? Und das haben wir ja schon ganz oft beschrieben, dass wir in der Perimenopause gar nicht unbedingt zum bioidentischen Progesteron raten, sondern dass da eben auch die Gestagen-Monopille kommt. Als Östrogen verwenden wir tatsächlich eigentlich immer bioidentisches Östrogen. Das heißt, entweder über die Haut, Gel, Pflaster, Spray, haben wir schon ganz oft gesagt, oder aber auch in geschluckter Form, da wird es ein bisschen anders verstoffwechselt. Die Substanz selber ist immer bioidentisch beim Östrogen, nur bei den Gestagenen, den Gelbkörperhormonen, gibt es Unterschiede. Und jetzt die Frage, was wäre ein typischer Fall? Also so ein ganz einfacher Fall für mich ist, wenn die Patientin kommt und sagt, so vor einem halben Jahr habe ich die letzte Regel gehabt. Ich bin 52, ich schwitze ganz doll, ich schlafe total schlecht und mein Leben ist irgendwie aus den Fugen. Also da an der Stelle gibt es für mich gar keine Diskussion. Dieser Patientin würde ich zu Hormonen raten. Wenn sie noch eine Gebärmutter hat, kriegt sie Östradiol und Progesteron. Da würde ich auch in dem Fall das bioidentische Hormon Progesteron mit ihr besprechen. Es gibt aber auch da nochmal Spezialsituationen, wo ich mich frage, gebe ich lieber Dydrogesteron? Das ist, haben wir auch schon mehrfach besprochen, dem bioidentischen Progesteron ganz nah. Es hat so ein paar andere Eigenschaften, Vor- und Nachteile. Also das wäre so der Klassiker. Halbes Jahr vorher die letzte Blutung und dann sagt die Frau, ich habe Beschwerden. Dann guckt man vielleicht nochmal, was bringt sie für Risiken mit? Hat sie ein Risiko für Osteoporose? Hat sie ein Risiko für Diabetes? Hat sie ein Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen? Das wäre dann alles nochmal ein Argument, noch mehr für Hormone. Jetzt kommt die gleiche Patientin aber und sagt, ich habe vor einem halben Jahr die letzte Regel gehabt. Ich schwitze ein bisschen, mein Leidensdruck geht so, aber ich habe gedacht, ich will nichts verpassen. Und jetzt hat diese Patientin all diese Risiken gar nicht. Dafür hat jeder zweite in der Familie eine Krebserkrankung. Da würde ich erstmal so ein bisschen abraten. In der Perimenopause, wenn die noch bluten, ist eigentlich so der Klassiker, dass die Patientinnen kommen und sagen, die Blutungen sind unregelmäßig, es geht mir ganz schlecht, ich kann mich ganz schlecht konzentrieren, ich schlafe schlecht. Und spätestens an der Stelle würde ich ihr raten, wir können eine Hormontherapie versuchen. Meine Erfahrung ist, dass ich mehr Frauen sehe, die eigentlich nicht so gern Hormone nehmen wollen. Ich sehe auch Frauen, die sagen, ich will unbedingt Hormone. Das bespreche ich dann differenziert. Aber wenn Sie sagen, was ist ein typischer Fall, Also Perimenopause, Brain Fog, schlechter Schlaf, schlechte Stimmung, Aggressivität, Depressivität. Da würde ich eher raten zu einer Gestagen-Monopille mit Östrogen dazu. Und bei der anderen Patientin würde ich dann mit ihr besprechen, was sind die Vorteile einer Progesterongabe. Und da würde ich mit bioidentischen Hormonen arbeiten. Hm.
Frau Schaudig, ich wurde auch von den Hörerinnen gefragt oder die haben mir gesagt, ja, ich habe so ganz typische Symptome für Progesteronmangel. Das wollte ich Sie auch nochmal fragen. Kann man das eigentlich, also es gibt ja mittlerweile über 30 Symptome, die man dem Wechseljahresgeschehen zuordnet. Das ist von Frau zu Frau eben ja sehr unterschiedlich. Aber kann man sagen, das ist jetzt ein Symptom, da fehlt Progesteron und das ist ein Symptom, da fehlt Östrogen?
Ja, das ist tatsächlich eine sehr schwierige Frage. Es wird ja immer wieder gesagt, ja, am Anfang hat man vor allen Dingen einen Progesteronmangel. Und da muss ich sagen, das stimmt so als Aussage nicht. Ein Zeichen für zu wenig Progesteron, das sind so typische Symptome einer Östrogendominanz, wie wir das nennen. Das heißt, ein Überwiegen vom Östrogen. Was ist das? Brustspannen zum Beispiel oder dass man dicke Finger bekommt, dicke Beine. Das ist immer ein Zeichen von, ich habe zu viel Östrogen und es fehlt der Gegenspieler. Was tatsächlich häufig ist Richtung, sag mal, in diesem fortschreitenden Prozess der Wechseljahre, ist, dass häufiger der Eisprung ausbleibt. Wenn ich keinen Eisprung habe, habe ich kein Progesteron. Und dann habe ich da tatsächlich einen Mangel und es führt neben dem Wasseransammlung und dem Spannen in der Brust zum Beispiel auch zu sehr starken Blutungen, weil sich durch das viele Östrogen die Schleimhaut immer mehr aufbaut. Dann fehlt der Gegenspieler des Progesteron. Das wäre ein klassischer Progesteronmangel. Dann wird immer wieder gesagt, dass die Schlafstörungen, die ja ganz häufig eines der ersten Symptome sind, über das Frauen klagen, ein Zeichen von Progesteronmangel sei. Und das stimmt sicher nicht. Sonst müssten ja alle jungen Frauen, die physiologischerweise, also natürlicherweise in den ersten 2 Wochen des Zyklus, wo die gar kein Progesteron haben, müssten die schlecht schlafen. Die schlafen aber super, normalerweise. Und es ist auch tatsächlich so, dass in der zweiten Zyklushälfte, wo Frauen, die noch in der fruchtbaren Phase sind und regelmäßig bluten, dass die in der zweiten Zyklushälfte sogar tendenziell schlechter schlafen. Was haben die in der zweiten Zyklushälfte? Ganz viel Progesteron. Also die Gleichung, aha, ich schlafe schlecht, das ist ein Progesteronmangel, die stimmt nicht. Aber das klingt, ist so ein bisschen paradox, wenn man diesen Frauen Progesteron zum Schlucken gibt, dann schlafen die besser. Das liegt aber nicht am Ausgleich des Progesteronmangels, sondern das liegt daran, dass wenn ich Progesteron schlucke, dann wird es ein bisschen nochmal anders verstoffwechselt, als wenn mein Eierstock das produziert. Und was passiert dann? Ein Stoffwechselprodukt des Progesterons beim Schlucken ist Allopregnanolon und das geht auf direkten Weg ins Gehirn an einen Rezeptor, das heißt GABA-Rezeptor, und hat da eine schlafanstoßende Wirkung. Das heißt, wenn Frauen sagen, mit dem Progesteron schlafe ich aber viel besser, ist es im Grunde genommen ein, ja, wir sagen pharmakologischer Effekt, also im Grunde wie wenn sie Valium schluckt. Das macht das so ein bisschen. Das heißt, man kann gar nicht so sagen, was sind typische Symptome des Progesteronmangels, außer diese zu viel an Östrogensymptomen. Man muss einfach gucken im weiteren Prozess der Wechseljahre, wie sich das entwickelt.
Jetzt bleiben wir aber mal bei unserer klassischen Patientin. Die hatte schon ihre letzte Blutung vor geraumer Zeit. Oder Sie haben ja auch schon mal im Podcast gesagt, auch so am Ende der Perimenopause, wenn die Blutungen doch immer häufiger mal ausbleiben, könnte man auch bioidentische Hormone ganz gut verschreiben. Also die sitzt vor Ihnen, hat Schlafstörungen, Hitzewallungen, der geht's nicht so gut. Und Sie sagen, okay, wir probieren es jetzt mal mit Östradiol auf die Haut aufgetragen und mit Progesteron zum Schlucken. Wie soll die jetzt diese Hormone nehmen? Also, wann soll sie Progesteron schlucken? Wo soll sie das Gel oder das Spray auftragen?
Also das Progesteron muss sie unbedingt abends schlucken. Also wir sagen immer so kurz vorm Schlafengehen oder 30 Minuten vorm Schlafengehen. Warum? Weil es eben durch die Verstoffwechselung diesen hohen schlafanstoßenden Effekt hat. Also es gibt Frauen, das steht glaube ich sogar in der Packungsbeilage drin, wenn man das morgens schluckt, ist die Fahrtüchtigkeit eingeschränkt. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber wir haben tatsächlich auch schon Patientinnen gehabt, die es mal morgens genommen und im Wartezimmer eingeschlafen sind. Ich habe auch Frauen, die sagen, okay, wenn ich das Progesteron genommen habe, dann kann ich mein Buch gar nicht mehr lesen. Ich schlafe sofort ein. Also das, auch da sind Frauen sehr unterschiedlich. Das hat auch sicher was damit zu tun, dass jede Frau diese Verstoffwechslung anders macht. Also das läuft einfach bei jeder wie immer anders ab. Das ist auch so ein kleines Problem des Progesterons, dass, wenn sie es schlucken, es auch extrem unterschiedlich verstoffwechselt wird, sodass ich auch nie genau weiß, wie viel bleibt denn eigentlich von dem Progesteron noch übrig, damit es an der Gebärmutterschleimhaut wirkt. Das ist auch so ein kleiner Schönheitsfehler einer Progesterontherapie. Dann geht es immer darum, also Progesteron geschluckt immer abends nehmen. Man kann das Progesteron auch vaginal nehmen, da hat es diesen extrem schlafanstoßenden Effekt nicht. Also das kann man theoretisch auch morgens nehmen. Das muss man so ein bisschen sich überlegen, wie taugt mir das am besten? Also wie passt mir es am besten in den Tagesablauf? Mit den Östrogenen über die Haut, Gel oder Spray, da ist es ehrlich gesagt wurscht, wann man es nimmt. Es reicht in aller Regel einmal am Tag, da baut sich ein Spiegel auf, dieses Gel oder das Spray zieht in die Haut ein und macht dort ein Depot im Unterhautfettgewebe und von da holt sich sozusagen der Körper das mit dem Kreislauf, mit jedem Herzschlag immer so ein bisschen ab. Es wird immer gesagt, der Spiegel bleibt gleich, das stimmt aber nicht ganz, weil es gibt da Schwankungen, auch das ist wieder leider unterschiedlich von Frau zu Frau. Also wenn ich Patientin Blut abnehme, dann frage ich oft, wann haben sie das Gel geschmiert, dann kann ich so ein bisschen sagen, okay, es ist 12 Stunden her, es ist gerade geschmiert. Da gibt es schon gewisse Schwankungen und das trifft auch für das Spray zu. Also wann man das aufträgt, ist tatsächlich völlig wurscht. Dann gibt es ja immer die Frage, viele Frauen duschen morgens, dann sage ich zum Beispiel bitte nach dem Duschen, weil wir doch nicht ganz genau wissen, wie viel wäscht man jetzt beim Duschen ab. Eigentlich sagt man, wenn es einmal in der Haut drin ist, kann man nach einer halben Stunde, Stunde duschen, schwimmen, Sauna. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, Frau Simonsen, das hat noch nie jemand richtig untersucht. Also es sind nie 100 Frauen untersucht worden vor und nach der Sauna mit Gel oder Spray. Und das Gleiche gilt für Schwimmen. Das sind so ein bisschen auch, Analogschlüsse des gesunden Menschenverstands. Was wir manchmal auch sehen, ist, dass Frauen, die zum Beispiel ölhaltige Duschgels nehmen oder auch so Ayurveda-Öle und alles Mögliche, dass das die Aufnahme von den Substanzen über die Haut verändern kann, behindern kann. Also wenn ich zum Beispiel jemand habe, wo ich den Eindruck habe, die schmiert 2 Hübe Gel und irgendwie ist der Effekt null, dann frage ich das zum Beispiel immer ab. Was benutzen Sie für ein Duschpräparat? Ist das ölhaltig? Also gerade die ölhaltigen Sachen, da verstopft irgendwie die Haut.
Und dann auch nicht vorher eincremen, ne, bevor man das Gel aufträgt.
Nee, genau. Und das ist so, also die Tagesroutine von vielen Frauen, nicht von allen, ist aber morgens duschen, danach sich eincremen. Dann habe ich Frauen, die sagen, ich lasse einfach die Stelle weg, wo ich das Gel oder das Spray verwende.
So mache ich es.
Das ist aber auch so ein bisschen, dann, ja, weiß ich auch nicht, dann machen sie das am nächsten Tag an einer anderen Stelle, das Gel, dann können sie wieder diese Stelle hübsch pflegen, wo sie am Tag vorher es weggelassen haben. Also auch da gibt es keine absolute Regel, aber ich würde einfach auch wieder aus gesundem Menschenverstand immer lieber, wenn ich morgens dusche und schmiere, also mit Hautlotion, mit Körperlotion, dann würde ich eher abends das Gel verwenden. Dann ist immer noch die Stelle, wo trägt man es auf? Also wichtig ist, die Fläche muss möglichst groß sein. Das ist jetzt ein bisschen unterschiedlich beim Gel und beim Spray. Fangen wir mal mit dem Gel an. Also aus meiner Erfahrung ist das tatsächlich das, was am häufigsten verwendet wird, weil es auch relativ praktisch ist und weil man es auch nicht sieht. Wir kommen nachher nochmal auf die Pflaster zu sprechen. Es soll möglichst großflächig sein. Das ist mal die Nummer 1. Dann wird immer wieder gesagt, ja, da, wo die Haut am dünnsten ist. Eigentlich soll sich's ja im Unterhautfettgewebe als Depot bilden. Auch da gibt es keine wirklich guten Untersuchungen, die jetzt sagen, welche Stelle besser ist. Was ich am wenigsten mag, ist, wenn Apotheker den Frauen sagen, auf den Unterarm und da in Innenseite Unterarm und dann die Flächen der Unterarme gegeneinander reiben. Wenn Sie es jetzt sehen würden, Frau Simonsen, ich mache das ja gerade.
Aber das sieht man tatsächlich auch häufig, dass das Frauen da auch
ja, aber das Problem ist, dann ist die Fläche einfach nicht groß genug. Ich fände es viel besser, einen Arm einzuschmieren, auch Oberarm, Schulter. Wir haben dann so ein bisschen die Erfahrung gemacht und wir sind uns nicht sicher, das ist auch nicht evidenzbasiert, also gibt es keine Studien zu, dass wir den Eindruck haben, wenn man auf den Arm schmiert, da gibt es so Querverbindungen der Gefäße zur Brust, dass vielleicht doch mehr an der Brust ankommt, als wir eigentlich wollen. Das heißt, wir sind eigentlich dazu übergegangen, überwiegend zu raten, Oberschenkel und ob das jetzt die Innenseite oder die Oberseite ist. Ich glaube, das ist relativ wurscht. Das ist ja eine relativ große Gelmenge. Und mein Rat ist immer, je größer die Fläche, desto besser. Das ist tatsächlich auch belegt beim Gel. Je größer die Fläche, desto besser wird es aufgenommen. Es gibt nun Frauen, die sagen, mir ist aber Arm lieber. Dann sage ich, ja, wunderbar. Also da bin ich nicht, das ist jetzt kein religiöser Ratschlag. Das ist mehr so ein auch wieder gesunder Menschenverstand.
Manche sagen auch, auf dem Bauch soll man es schmieren.
Ja, Bauch geht auch. Bauch geht genauso, finde ich auch gut. Das muss jeder selber wissen, wann und wo und wie er das macht. Ist auch ein bisschen weiter weg von der Brust. Es gibt noch einen Aspekt, weswegen wir überhaupt da drauf gekommen sind, war, dass wenn man auf dem rechten Arm geschmiert hat, auch vielleicht vor 12 Stunden, nochmal dran denken, da bildet sich ein Depot. Und das ist tatsächlich eine wiederkehrende, sichere Erfahrung. Wenn ich da Blut abnehme, wo die Patientin das Gel geschmiert hat, dann ist der Spiegel abstrus hoch, wirklich abstrus hoch. Okay. Und dann sehe ich den Wert, denke ich, hä, was da denn? Die nimmt doch nur 2 Hübe, wieso hat die plötzlich einen Wert von 500, also richtig hoch. Und dann stellt sich raus, ach, ich habe doch an dem Arm geschmiert. Dann haben wir den Patienten immer gesagt, okay, merken Sie sich, wo Sie geschmiert haben, dann nehmen wir am Gegenarm ab. Und zwar, auch das ist immer wieder eine Frage. Es bildet sich da schon so ein Dauerdepot. Also auch nach 2-3 Tagen könnte es sein, dass der Spiegel noch verfälscht ist. Da ist es noch nicht ganz weg. Also mit anderen Worten, 2-3 Tage soll ein Arm clean bleiben. Aber auch das funktioniert immer nicht so richtig. Dann kommen Frauen und sagen, ach, jetzt habe ich es doch auf beide Arme geschmiert. Dann haben wir mal irgendwann gesagt, schmier es immer auf den gleichen Arm, dann ist der Gegenarm clean. Und dann haben wir aber eben so ein paar Situationen gehabt, wo die Frauen tatsächlich gesagt haben, auf der Seite spannt die Brust mehr. Und das war eigentlich für uns so die Überlegung, ja, es macht ja irgendwie Sinn, wenn da ein Spiegel von 500 ist auf der einen Seite. Aber ich sage nochmal, das ist nicht in Studien belegt, das ist einfach so ein bisschen gesunder Menschenverstand. Also großflächig und die Uhrzeit ist eigentlich egal. Dann habe ich manchmal Patienten, die sagen, sie nehmen es 2-mal am Tag, weil sie das Gefühl haben, das funktioniert besser. Wird eigentlich nicht grundsätzlich empfohlen, wenn jemand sagt, das bekommt mir besser. UMI, da würde ich immer sagen, machen Sie es so, wie es Ihnen taugt. Ich persönlich muss gestehen, wenn es um Medikamentenanwendung geht, je seltener ich das nehmen muss, desto eher denke ich dran. Also wenn ich so einen festen Moment habe, also 2-mal, da würde ich wahrscheinlich jedes 3. Mal vergessen, das 2. Mal zu nehmen. Aber da gibt es ja Menschen, die da ganz sorgfältig sind.
Und wenn man sich einmal für eine Tageszeit entschieden hat, dann sollte man die auch einhalten, ja? Dann sollte man es meinetwegen...
Die sollte man ungefähr einhalten. Es ist anders als also bei zum Beispiel der früher verwendeten Mini-Pille, wo man gesagt hat, die muss man auf die Stunde genau nehmen. Das ist egal. Es sollte so ungefähr die Tageszeit gleich bleiben. Aber dann vergessen Sie es mal, dann werde ich oft gefragt, kann ich es dann auch am Morgen schmieren? Ja, da muss man natürlich vielleicht ein bisschen niedrigere Dosis schmieren, weil dann am Abend schmiert man ja dann wieder. Also das ist alles was ich nicht religiös sehen würde, ich sag's mal so. Ja.
Also wenn ich aber sage, okay, ich mach's früh und ich stehe den einen Tag um 7 auf, den anderen Tag am Wochenende um 10, überhaupt kein Problem, aber es wäre
überhaupt kein Problem.
Jetzt doof, wenn ich sonst immer früh schmiere, es dann wegen Duschen oder Baden gehen auf den Abend verschiebe, weil dann habe ich ja praktisch wie 2 Tage dazwischen oder 1,5 Tage dazwischen.
Ja, das ist das, ich meine, Sie müssen immer dran denken, es bildet sich schon so ein gewisses Depot.
Okay, wie lange
bei den
hält
wenigsten
sich das?
Frauen.
So ein Depot?
So ein, zwei Tage
okay.
Schon, also mehr als 24 Stunden. Und das ist auch wieder unterschiedlich. Es gibt einfach Frauen, die sagen, ich fange sofort an zu schwitzen, wenn ich es mal morgens vergessen habe. Ist aber eher selten. Das ist wirklich selten. Also es dauert meistens ein paar Tage. des Nicht-Anwendens, bis das bemerkt wird. Und ich muss immer noch mal erinnern, im normalen Zyklus schwankt unser Östrogenspiegel zwischen Tag 1 und Tag 14 um den Faktor 10. Das heißt, zum Zeitpunkt der Blutung habe ich einen Spiegel von 30 ungefähr. Also ich rede jetzt von jungen, gesunden Frauen, die noch regelmäßig bluten. Und kurz vorm Eisprung habe ich einen Wert von 300. Deswegen wehre ich mich auch dagegen, diese Höhe des Östrogenspiegels überzubewerten. Gerade auch bei Frauen in der Peri- und Postmenopause. Für mich ist immer entscheidend die Befindlichkeit und ich bestimme den Spiegel eigentlich dann, wenn Befindlichkeit und Dosis nicht zusammenpassen oder in Situationen, wo ich wegen Risikofaktoren, zum Beispiel für eine Thrombose, sage, okay, da möchte ich lieber mit einem niedrigen Östrogenspiegel auskommen und dann kontrolliere ich gelegentlich den Spiegel.
Frau Schaudig, ich gucke noch mal auf meine ganz pragmatischen Fragen. Wann trage ich es auf? Das haben wir beantwortet. Was ist mit Duschen oder im Sommer baden gehen? Haben wir gesagt, nach dem Duschen auftragen und baden gehen, wenn das jetzt ein paar Stunden nach dem Auftragen ist, ist auch kein Problem, habe ich bei Ihnen rausgefunden.
Kein Problem, ja.
Saunieren auch dann, wenn ich es früh geschmiert habe, kann ich schon am Mittag, Nachmittag, Abend saunieren gehen.
Ja, unbedingt. Also ich würde tatsächlich nicht unmittelbar vom Saunagang das machen. Und wenn Sie, ich sage jetzt mal ein Beispiel, normalerweise schmieren Sie es morgens, wenn Sie nachmittags in die Sauna gehen oder abends, halte ich das für kein Problem. Wenn Sie jetzt aber direkt nach dem Schmieren in die Sauna morgens gehen, dann würde ich vielleicht es einfach auf danach verlegen.
Mhm. Und Eincremen der Hautstelle ist problematisch.
Das kann problematisch sein. Es kommt sicherlich auf die Körperlotion an. Aber Sie wissen ja, Frau Simonsen, es gibt 3 Millionen verschiedene Körperlotions. Das kann kein Mensch testen. Aber tatsächlich habe ich den Eindruck, die sehr ölhaltigen. Es gibt zum Beispiel auch von einer berühmten Firma in Deutschland ein Duschöl, was auch nicht teuer ist, was ganz viele nehmen. Da habe ich zum Beispiel tatsächlich den Eindruck, dass das Gel ein bisschen schlechter ankommt, weil sich da so ein Ölfilm auf der Haut bildet, was vielleicht sogar für manche Frauen mit einer trockenen Haut toll ist. Aber da muss man ein bisschen aufpassen.
Und die Einhörerin fragt jetzt im Sommer, sie würde ja gern Sonnenschutz auftragen.
Gut, was wir übrigens jetzt vergessen haben zu erwähnen, das Spray, das können Sie ja nicht großflächig auftragen. Das ist ja, das setzen Sie auf die Haut auf. Das ist, sieht aus so ein bisschen für diejenigen, die das nicht kennen, wie so ein Asthma-Spray-Applikator. Dann setzen Sie diesen Trichter auf die Haut auf. Und da wird auch immer gesagt, ja, Innenseite, Unterarm. Wir sagen da auch lieber Oberschenkel, aber auch das muss man tatsächlich ein bisschen ausprobieren. Auch da würde ich tendenziell eher denken, lieber nicht Arm, aus den gleichen Gründen wie beim Gel, aber das muss man ausprobieren. Das ist ganz lustig, weil gerade deswegen komme ich drauf, Sonnenschutz in diesem Spray ist ein Oxysalat heißt es, glaube ich. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt. Da ist eine Substanz drin, die bewirkt, dass das besser einzieht. Und das ist die gleiche Substanz, die auch in Sonnenschutzcremes drin ist. Das heißt, manche Frauen sagen bei dem Spray, sie fühlen sich an Urlaub erinnert, weil sie an Sonnencreme erinnert. Das finde ich ganz nett. Also ich würde tatsächlich mit dem Eincreme würde ich eine andere Stelle nehmen. Das heißt, in der Zeit, wo man zum Beispiel ans Meer fährt und sagt, ich liege im Bikini in der Sonne, dann würde ich tatsächlich versuchen, die Applikationsstelle am Körper da zu wählen, wo der Bikini drüber ist. Oder
am Po,
ich meine, wenn man einen sehr knappen Bikini hat, wird es schwieriger. Aber erfahrungsgemäß nehmen Frauen in dieser Altersklasse die
Badeanzug.
Knappe Bikinis.
Wird sehr gern Badeanzug getragen.
Ja, sehen Sie, wird sehr gern Badeanzug getragen. Also ich denke, einfach da auftragen, wo man auch die Sonnencreme nicht benutzt. Weil auch da haben wir null Erfahrung zur Wechselwirkung. Oder was natürlich dann auch, finde ich, eine gute Variante ist, wenn man, also das macht man ja oft, wenn man am Meer ist und in der Sonne liegt, dass man abends einmal duscht und es dann danach auftragen. Also es ist auch dann, wissen Sie, kein Problem, wenn man die normale Routine, zum Beispiel ich mache es sonst immer morgens, für den Urlaub verändert und sagt so, ich mache abends. Und ob man dann, wissen Sie, einmal morgens und dann, wenn man abends ankommt, nochmal schmiert, auch da wäre ich jetzt, ich würde eher den Abstand ein bisschen verlängern, 1,5 Tage zum Beispiel. Also morgens und am nächsten Tag abends.
Und wie ist es eigentlich mit Mückenspray? Abends sprühe ich mich dann mit Mückenspray ein und dann gebe ich abends mein Gel drauf?
Sie stellen ja schwierige Fragen.
Nee, das stellen die Hörerinnen. Alles nur Hörerinnen.
Ja, das ist eine gute Frage. Auch das ist natürlich null untersucht. Auch da gibt es ja wieder verschiedene Mückensprays. Ich weiß es einfach nicht.
Wahrscheinlich auch lieber dann duschen oder zumindest den Arm abwaschen und vielleicht dann das Gel drauf.
Vielleicht kann man da mal auch ausprobieren. Vielleicht kann man dann auch mal ausprobieren, ob man dann ja mal weniger nimmt oder an einer Stelle, wo man das Spray nicht benutzt. Das kommt ja so ein bisschen drauf an. Also ich sag mal so, man ist ja eher nicht so, dass man sich, wenn man abends ins Bett geht, komplett mit Mückenspray einsprüht.
Nein, vorher am Abend.
Was theoretisch ist, ja, zum Beispiel. Ja, wenn man draußen sitzt, macht man es eben danach. Aber es ist ein bisschen, aber das macht man ja auch. Das Mückenspray machen sie auch nicht flächendeckend. Weil das machen sie ja nur an den Stellen, wo quasi die Haut unbedeckt ist. Also da würde ich würde immer versuchen zu vermeiden, dass es die gleiche Stelle ist.
Okay.
Und wenn das sich nicht vermeiden lässt, weil Ganzkörpereinsprühung, dann muss man irgendwie einen Kompromiss machen.
Dann doch nochmal die Hautstelle gut abwaschen, bevor man es aufträgt.
Ja, 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 ja.
Okay.
Genau.
Okay, also ist ein bisschen aufwendig. Muss man ein bisschen mitdenken, gerade im Sommer.
So sieht's aus, ja. Naja, es wird auch oft gesagt, dass man sich die Hände waschen soll, nachdem man das Gel aufgetragen hat. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum die Apotheker sagen, auf die Innenseite der Unterarme und dann die Unterarme gegeneinander reiben. Da hat man halt keinen Kontakt eigentlich mit der Haut. Mit der Haut der Hände, mit den Händen. Also es gibt tatsächlich ein paar Indizien dafür, dass wenn, wie soll ich das jetzt erklären, dass ein direkter Hautkontakt mit Menschen, die Östrogengel verwendet haben, tatsächlich eine gewisse Übertragung möglich macht von dem Gel. Also ist man da drauf gekommen, wenn Frauen sich das auf die Wade schmieren und das Lieblingshaustier einem das Bein ableckt, was Hunde zum Beispiel manchmal machen. Ich hatte auch schon einen Hund, der hat es auch gemacht. dass tatsächlich der Hund Zeichen einer Östrogenisierung zeigt. Und dabei ist man draufgekommen. Und das ist zum Beispiel so, wenn jetzt man ein Kind auf dem Arm hat, das wird jetzt nicht so oft vorkommen, weil Frauen mit Kleinkindern eher nicht die sind, die jetzt Östrogengel verwenden. Aber wenn man zum Beispiel auf den Arm geschmiert hat, das Kind sich mit dem Nacken in die Ecken, in die Armbeuge legt und dann schwitzt man an der Stelle, beide, Kind und Mutter, dann könnte es sein, dass da was übertragen wird. Also das sind keine Riesenmengen. Aber da gibt es schon auch so eine gewisse scheinbar doch Durchgängigkeit und das muss man wissen.
Ich habe hier auch noch zum Sommer noch eine Frage, und zwar eine Hörerin schrieb uns, dass sie jetzt das zweite Mal erlebt hat im Übergang Frühling zum Sommer, wenn es wärmer wird, dass sie das Gefühl hatte, sie muss ihre Hormondosis reduzieren. Gibt es da Erkenntnisse, dass die stärker wirken, wenn es wärmer wird?
Ja, ich kenne auch keine Untersuchung dazu, aber klinische Erfahrung. Es ist so, im Sommer, wenn es wärmer wird, also wenn es draußen wärmer ist, wird die Haut stärker durchblutet.
Ah, okay.
Und da sehen wir das tatsächlich gelegentlich, dass dann der Östrogenspiegel nach oben kommt. Und ich kann mich erinnern, das ist schon viele Jahre her, hat eine Patientin von Frau Schwenkhagen, meiner Praxispartnerin, mal völlig geradezu panisch angerufen. Sie hätte plötzlich so wahnsinniges Brustspann. Immer noch mal dran denken, Brustspann ist immer ein Zeichen von zu viel Östrogen. Und dann haben wir nachgefragt, ja, die war auf irgendeiner Kreuzfahrt in der Karibik. und da war es halt ordentlich heiß. Ja. Und dann muss man einfach die Geldosis reduzieren. Also das ist tatsächlich so. Aber auch da noch mal, jetzt wird die Wärme sich halbieren. Das muss man ausprobieren. Man reduziert so viel, dass man beschwerdefrei ist und dass die Brust nicht spannt. Ich finde eigentlich diese Gratwanderung zwischen Brustspannen und Schwitzen, die ist ziemlich praktisch und auch gut einhaltbar. Also wenn ich noch schwitze, dann habe ich zu wenig. Wenn die Brust spannt, habe ich zu viel. Ich sage ja manchmal, machen Sie morgens den Brustkrabsch-Test, einmal auf die Brust drücken, gucken, ist spannt die oder nicht, und dann weiß man, okay, es ist jetzt, ich sollte vielleicht ein bisschen runtergehen.
Ja, okay. Und eine Hörerin fragt auch, sie hat gehört, man soll es eben nicht dort auftragen, wo man zu Zelluliten neigt. Das würde ja dann sozusagen die Oberschenkel ausschließen.
Ja, das würde die Oberschenkel, dann würde ich da, also ich kenne da auch keine Untersuchung zu, aber es ist theoretisch möglich, weil man der Zellulite auch so einen gewissen Verbindung zum Östrogen nachsagt. Untersuchung kenne ich nicht. Ich würde es dann einfach auf den Bauch schmieren Oder auf dem Po. Na, Po kann man auch Zellulite kriegen, aber auch eher nicht. Naja, aber wenn da jemand sehr empfindlich ist oder das nicht schön findet, dann.
Na, schön finden es die meisten Frauen nicht, aber sie sind halt da, ne? Und wahrscheinlich eher durch die hohen Östrogenwerte vorher, die man hatte, ne?
Ja, also an der Stelle nochmal, es gibt zu all diesen Fragen keine guten Untersuchungen. Ja, es gab jetzt neulich mal eine wissenschaftliche Untersuchung, die ich auch wichtig finde. Da stand nämlich drin, dass die Östrogenspiegel unter Anwendung von Östrogen über die Haut sehr variabel sind. Also man kann nicht sagen, weil das wird ja auch immer wieder gefragt, die Dosis. Es gibt Frauen, die haben mit einem Hubgel einen echt gut hohen Spiegel. Es gibt Frauen, die haben kaum messbaren Spiegel. Und das variiert von Frau zu Frau. Woran das liegt, wissen wir nicht so genau. Hat sicherlich was mit der Hautbeschaffenheit zu tun, die ja auch bei Menschen sehr unterschiedlich ist. Und vielleicht doch auch mit der Applikationsart und wie ich es auftrage. Und wir haben noch gar nicht über die Pflaster gesprochen.
Ja, das machen wir jetzt gleich, Frau Schaudig.
Machen wir gleich, okay.
Gleich, nächste Frage.
okay, alles gut. Also die Beschaffenheit ist unterschiedlich und deswegen, ich habe Frauen, die brauchen 3 oder 4 Hübegel und erst dann sind sie beschwerdefrei. Und wenn ich dann mal, da messe ich tatsächlich schon mal den Spiegel, weil ich denke nicht, dass ich jetzt das massiv überdosiere. Und dann haben die vielleicht einen Spiegel, der so ist wie bei einer anderen mit einem Hub.
Ich habe, mir wurde auch mal geschrieben bei Instagram, ich soll mehr trinken, dann würde der Körper das besser aufnehmen und Vitamin D wäre auch wichtig, um die Hormone besser aufzunehmen. Haben Sie das schon mal gehört?
Nee.
Okay.
Kann mir auch nicht vorstellen. Also Vitamin D ist grundsätzlich wichtig. Wir sollten, ich will es mal anders sagen, wenn ich nicht genug Vitamin D habe, dann kann ich meinen Knochen mit viel Östrogen nicht ausreichend schützen. Ich brauche für den Knochenschutz auch ausreichend Vitamin D und auch genügend Calcium. Also das heißt, das ist tatsächlich ein Argument. Ich muss ausreichend versorgt sein, damit mein Knochen geschützt ist. Aber für die Wirkung selber kenne ich keine Untersuchung. Finde es auch nicht so plausibel, auch mit dem Trinken so Mittel. Vielleicht kann man sagen, okay, wenn ich viel trinke, wird der Kreislauf angekurbelt und die Durchblutung steigt, aber das halte ich für sehr fragwürdig.
Und an dieser Stelle machen wir wieder eine kleine Unterbrechung für meinen Hörtipp. Diesmal möchte ich euch den NDR-Wissenschaftspodcast Synapsen ans Herz legen. Da war übrigens Frau Schaudig auch schon mal zu Gast. Und in der aktuellen Folge geht es um die Frage, wie wir altern und ob man diesen Prozess sogar aufhalten kann. Wusstet ihr zum Beispiel, dass Forschende sich damit beschäftigen, ob und wie man Stammzellen verjüngen kann? Beke Schulmann spricht mit Wissenschaftsjournalistin Daniela Remus über das Altern und die Forschung dahinter. Den Podcast Synapsen gibt es in der ARD Audiothek und den Link, den findet ihr bei uns in den Shownotes. Jetzt kommen wir zu den Pflastern. Wir reden ja viel immer über Gel oder Spray, aber man kann ja das Östradiol auch mit Pflastern auftragen und die gibt es in unterschiedlichen Dosierungen.
Die gibt es in unterschiedlichen Dosierungen und dann gibt es sie auch in der Form, wo man es nur einmal die Woche klebt und dann in der Form, wo man es zweimal die Woche klebt. Hat natürlich Vorteile, weil man es nur einmal die Woche dran denken muss. Meine persönliche Wahrnehmung ist, dass dann schon gegen Ende dieser ganzen Woche der Spiegel echt, da kann man praktisch nichts mehr messen. Trotzdem sagen die Frauen nicht, dass sie jetzt mehr schwitzen. Auch das ist sehr unterschiedlich. Ich persönlich favorisiere bei meinen Frauen lieber das zweimal die Woche kleben. Aber dann gibt es zum Beispiel Kombinationspflaster. Manche, die können sie nur einmal die Woche kleben, also wo tatsächlich auch ein Gelbkörperhormon drin ist. Das ist dann nicht das bioidentische Progesteron, weil das nicht gut durch die Haut passt, sondern nicht durch die Haut durchgeht, Progesteron, sondern das sind dann synthetische Gestagene, die besser durch die Haut gehen. Es gibt vor allen Dingen 2, Noretisteronacetat und Levonorgestrel, die gehen gut durch die Haut, die sind in den Kombipflastern drin. Also da muss man auch sehr genau sein. An der Stelle, die Kombinationspflaster darf man tatsächlich nur nehmen, wenn man eindeutig weit hinter der Menopause ist. Warum? Weil es geht ja bei dem Gelbkörperhormon immer darum, die Gebärmutterschleimhaut vor zu viel Aufbau zu schützen. Also eine Prävention einer Hyperplasie, so nennen wir das in der Fachsprache. Das heißt, damit sich da nicht die Schleimhaut zu sehr aufbaut. Die Menge des Gestagens in den Pflastern, die reicht genau aus für die Östrogenmenge, die im Pflaster ist, beziehungsweise für die Wirkung dieser Östrogenmenge an der Gebärmutterschleimhaut. Wenn jetzt mein Eierstock noch mitmischt, dann habe ich sozusagen eigenes Östrogen plus das Östrogen im Pflaster und dann reicht die Dosis von dem Gestagen im Pflaster nicht mehr zum Schutz der Gebärmutterschleimhaut aus. Das ist ein wichtiger Punkt. Die Kombipflaster erst, wenn man weit hinter dran ist. Es gibt aber gar nicht so viele Kombipflaster. Es gibt mehr Monopflaster, also wo nur Östrogen drin ist. Die sind in Dosierung zwischen 25 und 100 Mikrogramm. Immer in, also es gibt 37,5, es gibt 50, 75 und 100. Was könnte der Vorteil sein von den Pflastern? Also da muss man sich das so vorstellen, die funktionieren so, dass da so eine Matrix aus Klebstoff ist und also jetzt mal ganz bildhaft gesprochen, immer ein Molekül Klebstoff, ein Molekül Östrogen. Ja, und die kleben auf der Haut drauf. Man soll auch, wenn man die draufklebt, immer mal so 20, 30 Sekunden die Hand draufhalten, damit sich durch die Wärme, die dann erzeugt wird, der Klebstoff besser entwickelt. Das heißt, es klebt dann länger und besser. Diese Pflaster bleiben eigentlich beim Duschen drauf. Die kleben echt gut, aber manchmal gehen sie auch ab. Und jetzt ist eigentlich nochmal der Knackpunkt, wenn es abgeht, kann man einfach ein neues Pflaster kleben. Man hat dann keine Überdosierung, sondern das funktioniert ja so, dass das Pflaster kontinuierlich immer ein bisschen Wirkstoff abgibt. Und das ist tatsächlich bei manchen Frauen von Vorteil. Man sagt, dass die Spiegel etwas gleichmäßiger sind als beim Gel oder Spray, aber mal unter uns, das hat auch noch nie einer so richtig ordentlich untersucht. Das ist auch mehr so eine Annahme oder aus gewissen Studien abgeleitet. Ich habe auch manchmal Frauen, da kommt vom Gel oder vom Spray einfach nichts an und dann ist mein nächster Schritt, jetzt probieren wir es mal mit Pflaster. Und da ist es tatsächlich so, dass es immer mal wieder ist, dass es mit dem Pflaster, warum auch immer, besser funktioniert, weil die Applikationsform, also die Anwendungsform, eben ein bisschen anders funktioniert.
Und wie ist denn das mit diesen Dosierungen? Zum Beispiel, Sie haben ja gesagt, bei 25 geht's los, haben Sie gesagt, ne? Und dann gibt es 75 und
bis 100. 37,5 und so weiter.
Ist das auch der Spiegel, der dann erreicht wird? Also
nein. Nein. Das ist immer wieder ein Trugschluss. Die Dosierung, die man anwendet, hat überhaupt nichts mit den Spiegeln zu tun. Das trifft auch für die Gele zu. Man sagt, es gibt zwei verschiedene Dosiergele auf dem Markt. Es gibt auch nur die zwei. Es gibt Dosierflaschen mit Gel. Das eine ist Gynokadin-Gel und das andere ist Estreva-Gel. Und was man wichtig wissen muss, wir dosieren ja immer in Hüben. Also in dem Gynokadin-Gel ist pro Hub 0,75 Milligramm Östrogen, im Estreva-Gel 0,5. Das heißt, um die gleiche Dosis zu erzielen, müsste ich 2 Hübe Gynokadin-Gel oder 3 Hübe Estreva schmieren. Und jetzt kann man ja ausrechnen, 1,5 Milligramm Gynokadin-Gel, 2 Hübe. Sie haben dann nicht einen Spiegel von 1,5 oder so, sondern Sie haben einen völlig anderen Spiegel. Das heißt, das ist nicht analog. Dann wird immer wieder gesagt, okay, ist denn 1 Milligramm, also 2 Hübe Estreva-Gel, das gleiche, wie wenn ich 1 Milligramm Östradiol schlucke? Auch da wieder die Antwort, nein, man kann das nicht vergleichen, weil es völlig anders verstoffwechselt wird. Wobei wahrscheinlich 2 Hübe Estreva, das ist jetzt Zufall, ungefähr dem 1 Milligramm gleichkommen. Aber man kann es nicht gleichsetzen und es wird durch diese andere Verstoffwechselung passiert was anderes im Körper. Also diese Dosierung, die haben nichts mit dem Spiegel zu tun.
Aber bei den Gels ist es schon so, dass das Gynokadin ein bisschen höher dosiert ist.
Ja, das ist schon die zwei Sachen. Also Sie können nicht den Spiegel, den Sie im Blut messen, in irgendeiner Form zu der Menge an Substanz korrelieren. Aber was Sie wissen müssen, ist, dass 3 Hübe Gynokadin-Gel deutlich mehr sind als 3 Hübe Estreva-Gel. Das müssen Sie wissen. Und wenn ich zum Beispiel sehr fein dosieren will, dann nehme ich eher das Estreva das kommt so ein bisschen auf die Situation an. Manchmal wird auch gefragt, wir können das Gel ja auch in 1,5 Hübe dosieren. Wie mache ich das?
Genau.
Also beim Gel ist ja so, wenn ich drauf drücke, dann kommt ja eigentlich immer die gleiche Menge raus. Das wird, das sagen mir auch Frauen immer mal wieder, gegen Ende der Flasche manchmal ein bisschen weniger. Also wenn man das jeden Tag macht, hat man das aber auch so ein bisschen im Griff. Und wenn ich einen halben Hub sage, dann sage ich den Frauen immer, schmieren Sie den Hub wie eine Wurst auf ein Blatt Papier. Dann haben Sie so einen langen Strich und davon nehmen Sie die Hälfte.
Ist aber Verschwendung, werfe ich ja das andere weg.
Das ist Verschwendung, in der Tat. Ist so, aber okay, ich würde mal sagen, da können wir ein Auge zudrücken. Aber mit der Zeit, wenn ich das öfter mache, Frau Simonsen, dann werde ich auch merken, wie viel ist denn das ungefähr? Und auch da muss ich nochmal sagen, ich würde das auch nicht religiös betrachten. Also man muss jetzt das nicht abwiegen auf einer Küchenwaage oder auf einer, es gibt ja diese Apothekenwaagen, wie viel Gel habe ich da? Also ich glaube, ob man jetzt mal 0,4 oder 0,6 Hub, also ich schreibe immer auf 0,5 Hub, ist ein halber Hub. Ob das 0,4 oder 0,6 ist, ich glaube, das ist relativ wurscht.
Okay, also wenn man ungefähr weiß, was weiß ich, auf dem Oberschenkel sind ungefähr 10 Zentimeter, mache ich halt das nur bis 5 Zentimeter ungefähr, Hälfte.
Also was ich auch manchmal erlebe, ist, dass ich dann sagt die Frau 3 Hübe und dann hat die einen ganz niedrigen Spiegel und schwitzt auch noch. Und dann stellt sich raus, die drückt eben nicht ganz durch.
Ah, okay.
Ach so, sagen die dann. Ich muss ganz durchdrücken. Nee, das habe ich immer nicht gemacht. Ich habe nur immer so ein bisschen. Also das gibt es auch manchmal, dass die sagen, ich nehme so einen kleinen Klacks. Die Hauptsache ist auch an der Stelle nochmal, der Spiegel ist nicht so wichtig. Das Wichtigste ist die Befindlichkeit der Frau.
Aber nochmal zurück zu den Pflastern. Da schrieb mir nämlich eine Hörerin, sie hat das Hormonpflaster 37,5 Mikrogramm und ihr Hormonblutwert war doppelt so hoch, also dann wahrscheinlich so 70. Und sie fragt, wie kann das sein? Ist das nicht zu viel?
Ja, das ist nicht parallel. Ich finde, für ein Pflaster 37,5 finde ich jetzt so, jetzt einfach mal gefühlsmäßig, ein Spiegel von 75 relativ hoch, wo ich mich dann immer fragen würde, ist das... hat die vielleicht doch noch eine Restfunktion, würde ich mich dann immer fragen. Mhm. Ja, übrigens auch bei der Stelle, das ist nochmal ganz interessant, da sehen Sie, dass Sie das gar nicht vergleichen können. In den Pflastern ist die Dosis in Mikrogramm angegeben, beim Gel in Milligramm. Ja, das heißt, da sehen Sie schon, da ist ja eine Tausenderpotenz dazwischen. Ja, also 1000 Mikrogramm ist ein Milligramm. Und das können Sie alles nicht vergleichen. Ich höre das auch immer wieder bei den Gestagenen zum Beispiel, Gelbkörperhormonen. Das Progesteron ist 100 Milligramm. Dydrogesteron zum Beispiel 5 oder 10 Milligramm. Das ist ja eine völlig andere Dosis. Ich werde das immer wieder gefragt, ja, aber das ist ja viel höher dosiert. Nein, jede Substanz hat quasi ihren eigene Wirkdosis und das ist völlig unterschiedlich.
Die Frage, wie nehme ich die Hormone eigentlich ein? Also nehme ich die durchgängig ein, einfach, vor allen Dingen, wenn ich dann in der Postmenopause bin, oder nehme ich die zyklisch ein? Also wir haben ja schon mehrfach im Podcast gesagt, gerade bei Frauen, die noch einen Zyklus haben, immer zyklisch nehmen. Das muss man vielleicht nochmal erklären, was zyklisch einnehmen bedeutet. Also wie ist da sozusagen das, was Sie Ihren Patientinnen empfehlen?
Auch das ist leider wieder individuell unterschiedlich. Vielleicht nochmal kurz zur Erklärung. Im normalen Leben haben wir 2 Wochen lang nur Östrogen in exponentieller, also im Zyklus meine ich jetzt, 2 Wochen nur Östrogen in exponentiell ansteigender Menge. Ich habe es vorhin schon gesagt, von 30 auf 300 in 14 Tagen. Wenn man den Höhepunkt vom Östrogen erreicht hat, kommt der Eisprung und dann bildet sich dieses Eibläschen, wo das Ei drin war, zum Gelbkörper und der macht Östrogen und Progesteron. Der macht beides. Östrogen ein bisschen weniger dann. Ich sage jetzt mal so eine Hausnummer, Spiegel 150, jetzt nicht mehr 300, sondern 150. Und Progesteron, und auch das wieder wird gemessen in Nanogramm. Und das ist wiederum 1000-mal so viel wie das Östrogen. Also wir haben einfach wahnsinnig viel Progesteron dann im Körper. Und das wird dann 14 Tage produziert. Wenn eine Schwangerschaft eingetreten ist, wird es weiter produziert vom Gelbkörper. Übrigens dann in immer weiter ansteigender Menge. Wenn keine Schwangerschaft eingetreten ist, bricht die Hormonproduktion von diesem Gelbkörper Hormon zusammen und das führt zur Menstruationsblutung. Also dann kommt es zur Abbruchblutung und zum geordneten Rückzug dieser gesamten Schleimhaut, die sich aufgebaut wird. Warum sage ich geordneter Rückzug? Ja, weil das eben wichtig ist, dass ein ausreichender Transformationseffekt an der Gebärmutterschleimhaut vorhanden ist. So, jetzt ist die Sache, wenn ich zyklisch das nehme, mache ich so ein bisschen den eigenen Zyklus nach. Also das biologischste ist, 2 Wochen nur Östrogen, 2 Wochen Östrogen und ein Gelbkörperhormon. Ob das jetzt Progesteron ist oder ein anderes Gestagen, ist egal. Das ist die physiologische Variante. Also das ist das, was die Natur mit uns macht. Aber ich habe gerade schon gesagt, wenn ich erst die Schleimhaut aufbaue, dann umbaue durch das Gelbkörperhormon, kommt es zur Abbruchblutung. Das heißt, solange ich zyklisch nehme, werde ich eine Blutung haben. Jetzt muss ich so ein bisschen unterscheiden, will die Frau bluten oder nicht. Also ich habe Frauen, die sagen, ich will es so natürlich wie möglich, auch in der Postmenopause. Dann gebe ich es zyklisch, also immer Östrogen durchgehend und 14 Tage des Gelbkörpermond. Das muss man jetzt nicht religiös 14-14 rechnen, sondern man kann zum Beispiel immer sagen, ab dem 15. des Monats nehme ich 2 Wochen das Progesteron oder ein anderes Gestagen, Dydrogesteron oder überhaupt was ganz anderes. Es gibt noch alte Sequenzpräparate, die heißen auch Sequenzpräparate, wo dann in der ersten Hälfte Östrogen drin ist und in der zweiten Progesteron. Aber da gibt es welche, da hat man dann eine Woche Pause mit beidem. Das finde ich nicht gut, weil da fehlt auch dann das Östrogen.
Und wie lange machen Sie bei zyklisch?
Ja, man macht gar keine Pause.
Echt nicht?
Man nimmt das Östrogen durchgehend.
Okay.
Ja, Östrogen durchgehend nehmen und das Progesteron oder Gelbkörperhormon, was man nimmt, immer 14 Tage pro Monat.
Man kann es auch dem ersten des Monats machen. Und dann blutet man und da nimmt man das Östrogen weiter, oder wie?
Man blutet direkt nach dem Ende der Gestagenphase und kann das Östrogen weiternehmen.
Aha.
Also immer nur die 14 Tage pro Monat.
Ich hab's verstanden.
Östrogen durchgehen. Aber wissen Sie, ist gut, dass Sie das fragen, weil ich sehe auch manchmal Frauen, denen wird empfohlen, mit dem Östrogen zu pausieren. Vielleicht, weil man denkt, dann kommt es besser zur Abbruchblutung. Ich finde das nicht physiologisch und es gibt auch keine wirkliche Rationale dazu, außer dass man sagt, naja, zum Menstruationszeitpunkt hat der Östrogenspiegel so ein Tal. Das dauert aber in aller Regel nicht eine Woche, sondern nur ein paar Tage. Wenn man das jetzt möchte, kann man 1-2 Tage pausieren, aber ich finde das, ehrlich gesagt, zu viel durcheinander. Ich würde es nicht machen. Jetzt wichtig ist vielleicht, wenn Frauen das Progesteron und auch das Dydrogesteron zyklisch nehmen, dann habe ich immer wieder welche, die fangen schon vorher an zu bluten. Also nicht erst nach Ende des Progesterons oder des Dydrogesterons, sondern während man das noch nimmt. Dann darf man trotzdem nicht aufhören, man muss es fertig nehmen. Warum das so ist, das wissen wir nicht genau. Es spricht viel dafür, dass dieser Transformationseffekt an der Gebärmutterschleimhaut eben bei Progesteron und Dydrogesteron nicht so perfekt ist. Das kann auch sein, dass Frauen, die es durchgehend genommen haben, plötzlich wieder anfangen zu bluten nach 4-5 Jahren. Aber jetzt sind wir schon mal bei der anderen Variante. Wann kann ich durchgehend nehmen? Also, wenn ich mich entscheide, in der Perimenopause, wenn mein Eierstock noch mitmischt, Progesteron zu nehmen, was man machen kann, dann sollte man es tatsächlich zyklisch nehmen. Das heißt, immer dann, wenn ich glaube, jetzt ist 2. Zyklushälfte. Das wird natürlich tricky, je weiter die Perimenopause fortschreitet, weil der Zyklus ja immer unregelmäßiger wird. Das heißt, das Timing kann ein bisschen schwierig sein. Das muss man so ein bisschen fingerspitzenmäßig machen. Dann gibt man 2 Wochen Progesteron oder ein anderes Gestagen und dann hofft man, dass dann die Abbruchblutung kommt. Wenn dann zwischendurch mal versehentlich ein Eisprung verspätet war, wird die Blutung später kommen, weil dann hat man eigenes Progesteron. Das schlägt sozusagen das zugeführte Progesteron und es kann sich dann verzögern. Dann habe ich Frauen in der Perimenopause, die sagen, aber ich schlafe so gut mit dem Progesteron. Das haben wir ja vorhin schon erklärt, das ist ein direkter pharmakologischer Effekt. Und jetzt wird es dann schwierig. Die sagen, dann kann ich das nicht durchgehend nehmen. Wissen Sie, und das Problem ist, wir wissen gar nicht, was da an der Gebärmutterschleimhaut passiert. Dann haben wir immer so eine halbscharige Transformation, aber was dann da, ob das dann eine ordentliche Transformation gibt, ob dann vielleicht der Eisprung ausbleibt, das wissen wir nicht. Ich lasse mich manchmal auf einen Kompromiss ein und sage, meinetwegen, wenn es Ihnen so gut geht damit, dann nehmen Sie es 3 Wochen. Aber ich würde mit dem Progesteron immer wenigstens mal eine Woche Pause machen pro Monat. Minimum. Und so richtig gut finde ich es nicht.
Wenn
so.
Man noch einen eigenen Zyklus hat. Genau.
Ganz genau. Hm. In der Perimenopause, das haben wir auch schon oft gesagt, nehmen wir ja auch ganz gerne diese Gestagen-Monopillen. Die wiederum muss man durchgehend nehmen. Der Effekt dieser Gestagen-Monopillen ist ja, dass die den Eierstock runterfahren und den Eierstock und die, vor allen Dingen den Eisprung unterdrücken und auch so ein bisschen diese Schwankungen der Eierstocksfunktion rausnehmen. Wenn ich die nur zyklisch nehmen würde, dann wäre dieser Effekt weg. Das heißt, die muss ich durchgehend nehmen. Und dann kommen wir ja in der Phase auch häufig schon so ein bisschen dahin, dass der Eierstock schwächelt und wir nicht genügend Östrogen produzieren. Dann nehmen wir das gerne schon ein bisschen dazu, abhängig von der Befindlichkeit der Frau. Gerade in der frühen Perimenopause braucht die oft noch kein Östrogen. Da ist der Eierstock noch so potent, dass er genügend Östrogen macht. Sie sehen, es gibt da kein Patentrezept. Diese Frau.
Frau Schaudig, weil wir da gerade einmal dabei sind, die Frage kommt bei mir eigentlich weiter hinten, aber mit der Gestagenpille und Sie sagen das ja, haben das ja schon oft gesagt, ne? Wenn dann der Mangel eintritt, unbedingt Transdermal-Östradiol dazugeben. Das sagen einige Frauenärztinnen, nee, das mache ich nicht, das steht ja gar nicht in den Leitlinien. Jetzt wollen die Frauen wissen, warum steht denn das nicht in den Leitlinien, wenn Sie das doch empfehlen?
Da darf ich mal was sagen. Es gibt keine Leitlinie zur Perimenopause, schlicht. Was in den Empfehlungen steht, ist Gestagen-Monopille einfach ohne irgendwas dazu. Da gibt es auch gar keine Empfehlung für. Meines Wissens steht nicht mal in der Leitlinie zur Kontrazeption. Das sind ja eigentlich empfängnisverhütende Mittel, also Kontrazeptiva. Und da steht nur drin, Frauen mit Risiken sollen eine Gestagen-Monopille nehmen. Und zum Östrogen wird sich da gar nicht geäußert. Ja, also da steht eben auch nicht drin, geben Sie es dazu. Insofern kann man sagen, das steht nicht in der Leitlinie, aber es steht auch nicht drin, dass man es nicht geben soll. Und da gilt einfach so ein bisschen, auch bei jungen Frauen gibt es das manchmal, dass die so einen gewissen Östrogenmangel entwickeln unter der Gestagen-Monopille. Dann gibt man einfach ein bisschen Östrogen dazu. Also das ist völlig in Ordnung. Ich muss dann nochmal, wann darf ich durchgehend geben? So, die Idee ist ja, wenn ich durchgehend das kombiniere, dass ich durch eine durchgehende Gelbkörperhormonwirkung verhindere, dass sich die Gebärmutterschleimhaut überhaupt aufbaut. Das heißt, ich habe von vornherein den Klempner am Start. Ich sage ja immer, Gestagen ist der Klempner der Schleimhaut oder Progesteron und die Schleimhaut baut sich gar nicht so hoch auf. Das ist ein bisschen das, was mit der Gestagen-Monopille auf jeden Fall passiert. Wir wissen aber aus Erfahrung, dass das leider der Schönheitsfehler dieser Therapien ist, dass eben es häufiger zu Zwischenblutungen kommt. Dass diese Patienten überhaupt nicht mehr bluten, ist nicht so häufig. Es kommt vor, die sind natürlich sehr happy, sagen, ich blute überhaupt nicht, prima. Und dann nehmen sie ein Östrogen dazu. Das ist sehr variabel. Und jetzt kommen wir zu den Frauen in der Postmenopause, wo es dann darum geht, nehme ich das Progesteron oder das Dydrogesteron durchgehend dazu oder nehme ich es zyklisch? Jetzt kommt wieder ein Punkt, den niemand so richtig beachtet. Wir wissen relativ sicher, dass die zyklische Gelbkörperhormonanwendung, zumindest bei den synthetischen Gestagenen, weniger Brustkrebsrisiko macht als die durchgehende. Das wissen wir aus alten Studien. Das ist möglicherweise auch beim Progesteron oder Dydrogesteron so. Aber nachdem man denen sowieso ein deutlich geringeres Brustkrebsrisiko nachsagt, ist wahrscheinlich der Unterschied egal. Das wissen wir aber nicht. Und ich habe Patienten, ich habe gerade vor kurzem eine beraten, die hat eine Osteoporose, hat Hitzewallung. Also das ist so die klassische Patientin, wo ich sage, nehmen Sie Hormone, denn Ihr Knochen wird schlechter, wenn Sie keinen nehmen. Sie sind jetzt erst 50, da würde man noch keine knochenspezifische Therapie mit Bisphosphonaten machen. Aber das mit dem Knochen, das ist das Damoklesschwert, das hat die. Die wollte aber nun auf so wenig Risiko wie möglich eingehen. Und dann sage ich, okay, durchgehend Östrogen über die Haut und 2 Wochen im Monat Progesteron oder Dydrogesteron. Entweder geschluckt, beim Progesteron geht es auch vaginal. Also Sie sehen schon, das kommt total auf den Fall an. Und es gibt Frauen, die ich auch in der Postmenopause einfach nicht blutungsfrei kriege, die auch bei durchgehender Gabe dann doch immer wieder Blutungsstörungen kriegen. Es hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass gerade beim Progesteron durch diese Verstoffwechslung bei manchen Frauen nicht genug Progesteron auch an der Schleimhaut ankommt, an der Gebärmutterschleimhaut wohlgemerkt. Und dann gehe ich zum Beispiel auch mit der Progesterondosis hoch. Und dann auch wieder gibt es die nach 4, 5 Jahren plötzlich anfangen zu bluten, nachdem sie jahrelang blutungsfrei war. Dann ist man immer in dem Dilemma, muss ich jetzt eine Gebärmutterspiegelung machen und ausschließen, dass da ein Karzinom dazwischen gekommen ist, oder kann ich es einfach so laufen lassen? Mhm. Also es ist wahnsinnig unterschiedlich. Vielleicht an der Stelle, hässliche Botschaft, es gibt eine Studie, das ist eigentlich die einzige Studie, die langfristig mal untersucht hat, was passiert, wenn ich Östrogen mit Progesteron und Dihydrogesteron, also diesen bioähnlichen Hormonen, oder mit synthetischen Gestagen kombiniere. Das ist die sogenannte E3N-Studie. Und was die aber schon auch gefunden haben, war, dass bei den Frauen, die diese Kombi länger als 5 Jahre angewandt haben, irgendwann mal mit Progesteron das Risiko für einen Gebärmutterschleimhautkrebs deutlich höher war, als bei denen mit synthetischen Gestagenen. Auch selbst mit Dihydrogesteron etwas höher. Hat bei mir dazu geführt, dass ich seitdem immer ein bisschen mehr Progesteron gebe. Und das werden wir immer wieder gefragt von Ärztinnen und Ärzten auf Workshops und auch von unseren Patientinnen. Ist denn ein Hub Gel und 100 Milligramm Progesteron ausreichend? Und da muss ich sagen, das kommt auf den Fall an. Wir haben vorhin schon gesagt, mit einem Hub Gel variiert der Spiegel von Frau zu Frau. Und wenn ich jemand habe, wo ich den Eindruck habe, der Östrogeneffekt ist richtig doll, dann gebe ich auch mal 200 Progesteron. Ja? Das heißt, ich muss mir schon anschauen, was passiert bei der Frau. Ich habe vorhin gesagt, der Spiegel ist nicht so wichtig. Ja, vielleicht bei den Frauen, um zu gucken, einmal, wie viel Östrogen kommt bei einem Hub Gel an, dann richte ich mich mit der Progesterondosis danach.
Frau Schaudig, Sie haben jetzt so viel spannende Fragen schon angerissen in Ihrer Antwort. Ich will es noch mal ganz kurz sortieren. Also wir waren ja bei der Frage zyklische Gabe oder durchgängige Gabe. Da sagen Sie durchgängig eigentlich erst, wenn man keinen eigenen Zyklus mehr hat. Kann man machen?
Es sei denn, man nimmt die Gestagen-Monopille. Okay. Da nimmt man natürlich auch vorher schon durchgängig.
Das ist ja so ein Spezialfall. Ich rede jetzt sozusagen über Progesteron, Dihydrogesteron und Gel oder Spray oder Pflaster. Da kann man das schon, das machen ja auch viele Frauen. Viele Frauen nehmen das dann durchgängig, weil die wollen ja nicht mehr bluten mit der zyklischen Einnahme.
Mhm, okay. Genau.
Und dann bei der zyklischen Einnahme wurde einer Patientin von der Frauenärztin gesagt, na ja, das mit dem Bluten hört dann auf, wenn sie irgendwann in der Postmenopause sind. Aber jetzt habe ich bei Ihnen rausgehört, zyklische Einnahme, da bluten die trotzdem dann.
Ja, das ist natürlich das Dilemma. Die bluten dann und das wollen viele nicht. Dann sagen sie, nee, dann lieber durchgehend. Wenn ich dann aber sage, naja, vielleicht haben sie dann ein geringfügig höheres Risiko, ja, das ist ihnen dann egal, weil sie nicht bluten wollen. Also das ist, also wahrscheinlich ist auch für die Gebärmutter Schleimhaut und auch für das Brustkrebsrisiko am allergeringsten das Risiko, wenn ich das zyklisch nehme. Wie groß der Unterschied ist, das ist wahrscheinlich nur marginal, aber dann blute ich eben. Und dann gibt es, und noch an der Stelle, auch postmenopausal gibt es Frauen, die kriege ich nicht blutungsfrei,
genau,
bei durchgehender Gabe.
Genau,
dann steige ich auf eine zyklische Gabe um.
Ah, okay. Weil da habe ich tatsächlich auch ganz viele Frauen, die mir schreiben, ich nehme das jetzt eigentlich schon 5 Jahre, bin eben auch lange schon postmenopausal und jetzt blute ich auf einmal wieder.
Ja, das ist diese Variante, die ich gerade auch schon gesagt habe. Das sehen wir tatsächlich am häufigsten mit Progesteron und Dihydrogesteron, auch manchmal mit anderen Gestagenen, warum auch immer die Patienten das nehmen. Das kann auch nach 4-5 Jahren sein. Und dann muss man gucken, muss ich jetzt vorsichtshalber eine Gebärmutterspiegelung machen, um Karzinom auszuschließen? Könnte ja sein, dass die jetzt blutet, weil sie ein Karzinom hat. Könnte ja theoretisch sein. Also ein Karzinom in der Gebärmutter. Oder versuche ich es jetzt einmal mit zyklischer Gabe, wenn ich dann den Eindruck habe, ich regel die Blutung und die Frau blutet nicht irregulär. Oder ich gebe auch mal für 3 Monate ein synthetisches Gestagen und stelle dann wieder zurück um. Das muss man tatsächlich im Einzelfall entscheiden. Es gibt da keine Faustregel. Aber es ist nicht ungewöhnlich, dass Frauen nach jahrelanger Einnahme plötzlich eine Blutung haben.
Okay. Und kann das damit auch zusammenhängen, weil wir haben ja auch schon mal besprochen, dass auch nach der letzten Blutung die Eierstöcke ja auch noch ein bisschen mitmachen und ein bisschen Östrogen noch produzieren. Kann es daran dann auch liegen, dass einfach dann die Dosierung nicht mehr hinhaut?
Das ist natürlich schon so, dass sich die Dosierungen manchmal verändern. Sie haben völlig recht, manchmal macht der Eierstock noch so ein bisschen was. Also wir sehen schon immer, dass wir die Dosis manchmal anpassen müssen. Und an der Stelle bitte nochmal, da richte ich mich weniger nach dem Spiegel als nach der Befindlichkeit. Also das muss ich dann im Einzelfall gucken.
Und mit den Blutungen, also wenn das auftritt, auf alle Fälle mal nachgucken, damit da nichts Ernsthaftes dahinter steckt?
Ja, also wenn jetzt ich jemand habe, der 3 oder 5 Jahre nicht geblutet hat und plötzlich blutet, muss ich einen Ultraschall machen. Also das ist dann übrigens auch eine Kassenleistung eigentlich.
Und es gibt doch aber auch Medikamente, wo man das Abbluten mal sozusagen provoziert, oder?
Naja, das ist natürlich dann, ich kann dann entweder das Progesteron oder Dydrogesteron höher dosieren und zyklisch geben. Da mache ich ja das Gleiche.
Okay.
Ja, dann sage ich, okay, ich gebe jetzt mal 2 Wochen nur Östrogen, dann baut sich die Schleimhaut auf und dann gebe ich das Gestagen in einer bisschen höheren Dosierung für 14 Tage. Mhm. Das geht aber tatsächlich mit synthetischen Gestagen durchaus besser. Das heißt, ich gebe dann mal für 3 Monate zyklisch dieses andere Gestagen. Und wenn sich dann die Blutung beruhigt bzw. eintritt pünktlich nach Absetzen des Gestagens, kann man sich wahrscheinlich entspannen. Also man muss auf jeden Fall mal die Gebärmutterschleimhaut anschauen.
Aber es gibt auch Fälle, wo Sie dann sozusagen mal so eine 3-monatige Pause oder mit Gestagen einlegen, eine richtige Blutung provozieren und dann geht es wieder ein paar Jahre gut mit der Hormoneinnahme?
Ja, ja, das gibt es auch, ja. Mhm.
Gut, Frau Schaudig, dann kommen wir zur Dosierung. Wie viel Gel oder Spray brauche ich eigentlich? Das ist auch so eine Frage, die viele Frauen umtreibt und leider, wir haben es schon ein bisschen bei Ihnen rausgehört, so eine richtige Standardempfehlung gibt es da eben nicht. Wie fangen Sie an bei den Frauen?
Die meisten fangen mal mit einem Hub Gel und zum Beispiel 100 Milligramm Progesteron an und wie ich schon gesagt habe, ich gebe auch gerne manchmal am Anfang auch mal 200 Milligramm Progesteron durchgehend. Was ich oft mache, ist, wenn ich anfange mit einer Hormontherapie, dass ich erstmal 14 Tage das Gelbkörperhormon nur 14 Tage gebe und einmal eine Abbruchblutung habe, damit ich sozusagen ein jungfräuliches Gebärmutterschleimhaut habe. Ja, dann denke ich mir einmal, ich weiß ja nicht so richtig, wie viel reine Östrogenwirkung war da vielleicht vorher noch an der Gebärmutterschleimhaut. Also ich finde es immer ganz gut, einmal abbluten lassen.
Okay, müssen Sie noch kurz erklären. Also 14 Tage geben Sie nur Progesteron oder Dydrogesteron?
Genau.
Ohne Östrogen
genau.
Dazu?
Das kommt so ein bisschen auf die Situation an. Ich sag's mal, die Frau schwitzt ganz doll, dann hat sie einen Östrogenmangel in dem Moment. Die will ja dann sofort aufhören zu schwitzen. Dann sage ich zum Beispiel ein Hub Gel und nehmen Sie mal 14 Tage ein Gelbkörperhormon in nicht so niedriger Dosis, zum Beispiel 200 oder 300 Progesteron, 10 oder 20 Milligramm Dydrogesteron oder auch mal Chlormadinon. Das ist so der Klassiker, um abbluten zu lassen, für 14 Tage oder 12. So, dann blutet die ab und dann, in dem Moment, wo die Abbruchblutung durch ist, beginne ich mit der durchgehenden Einnahme. Ja? Dann gibt es Frauen, die haben tatsächlich im Ultraschall ein strichförmiges Endometrium, also strichförmige Gebärmutterschleimhaut, da mache ich das nicht unbedingt. Aber bei vielen, die haben so ein bisschen was und dann denke ich, lass einmal abbluten und dann kann ich beginnen mit einer durchgehenden Einnahme. Und dann ist vielleicht so die normale Standarddosis ein Hub Gel und 100 Milligramm Progesteron. Und jetzt erinnern Sie sich, ich habe gesagt, mit dem Estreva-Gel haben Sie einen geringeren Effekt an Östrogen als mit dem Gynokadin-Gel.
Also die Frauen bekommen einen Hub Gynokadin oder einen Sprühstoß Lenzetto oder Estreva-Gel, einen Hub verschrieben und Progesteron dazu. Und dann wartet man wie lange ab, ob sich die Symptome verbessern?
Also ich würde immer 2-3 Wochen warten. Und dann sage ich manchmal den Frauen schon, und wenn es dann nach 2-3 Wochen sie immer noch schwitzen, das Schwitzen ist tatsächlich so ein bisschen das Symptom, an dem man sich am besten orientieren kann, dann gehen sie hoch mit der Östrogendosis. Und dann muss man aber auch direkt überlegen, auch dann gleich mit der Gelbkörperhormondosis hochgehen. Das kommt auf den Einzelfall an. Also man muss schon so 2-3 Wochen warten, wie sich die Situation entwickelt. Und dann kann man anheben.
Und wenn ich dann, die Frage kam auch, kann ich dann einfach von allein höher dosieren oder muss ich immer zur Ärztin gehen oder das mit der Ärztin besprechen?
Ja, das müssen Sie vielleicht vorher mit der Ärztin besprechen. Lieber dann die Gestagendosis auch gleich mit anheben. Das kann man ja dann auch. Man hat ja dann das Zeug. Also im Einzelfall kann man das mal machen. Ich sage das meinen Frauen auch dann oft, dass ich sage, wenn es nicht hilft. Aber im Zweifelsfall einmal eine Rücksprache nehmen.
Meine Frauenärztin hat immer gesagt, schicken Sie mir eine Mail, wenn Sie irgendwas verändern, damit ich
zumindest... Ja, das machen wir auch. Das genauso ne,
damit
machen wir
es
auch.
Weil
telefonisch ist kein Durchkommen.
Genau, dann ruft sie mich mal zurück oder so, genau.
Ich möchte vielleicht noch eins sagen, weil Sie vorhin gesagt haben, ein Hub Gel oder ein Hub Spray. Das heißt, es gibt nur ein Spray, deswegen kann man es auch sagen, Lenzetto. Erfahrungsgemäß brauchen die Patientinnen vom Lenzetto mehr. Also mit einem Hub Lenzetto, da
passiert nicht viel.
Also das ist einfach jetzt eine klinische Erfahrung, da kommt nicht so viel an. Da würde ich tatsächlich gleich mit zwei anfangen.
Und Sie haben auch Frauen, haben Sie ja vorhin schon gesagt, weil das Gel oder das Östradiol so unterschiedlich über die Haut aufgenommen wird, die dann auch bei zwei Hub noch nicht beschwerdefrei sind und da gibt es dann auch mal drei oder vier Hub.
Ja, das gibt's.
Und wie viel Progesteron?
Das ist jetzt geht's wirklich ins Eingemachte, Frau Simonsen. Ich weiß gar nicht, ob man das so Passport Toto sagen kann. Also angenommen, ich habe jemanden, die sagt, nur mit vier Hub bin ich beschwerdefrei. Spätestens da mache ich mal einen Spiegel, weil ich wissen, ist ja doch eine hohe Dosis, ja? Dann sagen die Frauen auch, wo soll ich denn das überall hinschmieren? Denn die Oberschenkel sind meistens größer als die Arme, da geht's schon irgendwie. Aber dann würde ich mal einen Spiegel machen. So, jetzt hat die, sagen wir mal, einen Spiegel von 50, was erstaunlich wenig ist für vier Hub. Aber dann reicht vielleicht auch 100 bis 200 Milligramm Progesteron oder 10 Milligramm Deuterogesteron oder vielleicht auch nur 5. Das kommt auf den Fall an. Ich kann das nicht so pass pro toto sagen. Also unsere Kolleginnen und Kollegen, wo wir Fortbildung machen, die wollen auch immer so ein Kochrezept haben. Also das Standardkochrezept wäre ein Hub Gel. Wenn ich Gynokardin-Gel nehme, vielleicht sogar 200 Milligramm Progesteron. Aber im Einzelfall reicht auch 100. Es ist individuell unterschiedlich.
Es wird natürlich auch immer gefragt, welchen Blutwert will ich eigentlich erzielen mit so einer Hormontherapie, vor allen Dingen dann in der Postmenopause. Gibt es da schon Zahlen, die man nennen kann, wo man sagt, das mindestens, das am höchsten?
Die Antwort heißt nein. Ganz einfach, die Antwort heißt nein. Es wird zwar immer wieder behauptet. Also, da muss ich ein bisschen ausholen. Bei Frauen, die zum Beispiel vorzeitige Wechseljahre haben, das gibt's ja, das heißt die, wo die Wechseljahre vor dem 40. Lebensjahr einsetzen, da sagt man, die sollen im Durchschnitt einen Östrogenspiegel haben, der dem Durchschnittswert junger Frauen, die noch regelmäßig bluten, entspricht. Das sind 80 bis 100 Pikogramm pro Milliliter Östrogen. Ja, also die wollen wir wirklich in diesen Bereich dosieren. Da gucken wir auch mal nach, ist der Spiegel ausreichend. Da muss man immer wieder denken, wenn die aber Östrogene schlucken, da muss man immer berücksichtigen, dass das Östradiol ganz schnell abgebaut wird, dann wird Estron gebildet. Also beim Schlucken kann man die Werte sowieso nur bedingt beurteilen. So, jetzt kommen wir mal zu den postmenopausalen Frauen. Da wollen wir keine Werte erzielen, die da liegen, wo sie bei jungen, gesunden Frauen liegen, sondern eigentlich wollen wir vor allen Dingen Beschwerdefreiheit haben. Also, ich will nicht einen Spiegel erzielen, ich will Beschwerdefreiheit. Und ich habe Frauen, die mit einem wirklich niedrigen Spiegel sagen, mir geht es total viel besser. Das ist übrigens was auch gerade, was ich bei niedrig dosierten Pflastern manchmal erlebe. Die Patientin sagt, ich bin ein neuer Mensch und ich messe dann mal was und dann messe ich da kaum was. Also das heißt, die Befindlichkeit korreliert gar nicht unbedingt zum Spiegel. Ja, und es gibt auch Frauen, die haben meinetwegen einen Spiegel von 60 und sagen, ich bin immer noch nicht beschwerdefrei. Dann gehe ich hoch. Warum weiß ich die Spiegel? Naja, immer wenn irgendwie Dosis und Befindlichkeit nicht zusammenpassen, bestimme ich den Spiegel. Also es gibt keinen Spiegel, den ich erzielen will. Vielleicht an der Stelle ein Spiegel von über 100, den will ich eigentlich nicht haben, denn das ist eigentlich zu viel. Also wenn schon die jungen, gesunden Frauen Spiegel zwischen 80 und 100 im Durchschnitt haben, dann ist über 100 eigentlich zu viel für eine Frau. In der Perimenopause brauchen die das manchmal und vielleicht an der Stelle, habe ich tatsächlich schon viele Jahre habe die Erfahrung, dass die Frauen sagen, das Schwitzen hat komplett aufgehört, aber ich schlafe immer noch so schlecht. Das ist was, wo ich auch gerne mit der Östrogendosis ein bisschen hochgehe. Denn es ist nicht nur das Progesteron, was den Schlaf verbessert, sondern auch Östrogen verbessert den Schlaf. Das Progesteron hilft vor allem beim Einschlafen. Aber dieser Durchschlafeffekt, den habe ich tatsächlich mit mehr Östrogen besser. Ist so. Ja, das kenne ich keine Studie zu. habe ich aber tatsächlich in Jahrzehnten Erfahrung immer wieder erlebt. Das heißt, die Befindlichkeit muss ich sehen und es gibt aber keinen Spiegelwert, den ich haben will, sondern es gibt nochmal nur die Befindlichkeit. Und wenn ich dafür einen Spiegel von 80 Pikogramm brauche, damit meine Frau vor mir sitzt und sagt, also es geht mir gut, ich schwitze nicht mehr, ich schlafe super, meine Stimmung ist prima, die Gelenke haben aufgehört, dann ist mir das egal, ob die einen Spiegel von 80 oder 40 hat. Hauptsache, sie ist beschwerdefrei. Nur vermeiden zu hohe Spiegel, das ist wichtig. Und vielleicht nochmal, dann geht es immer darum, wie viel brauche ich für den Knochenschutz?
Genau, genau.
Weiß gar nicht, ob Sie das, sind Sie auch gefragt worden?
Ja, bin ich auch gefragt,
ne? Ja, dachte ich mir schon, weil es eine wichtige Frage ist. Auch das werden wir immer wieder von Kolleginnen und Kollegen gefragt. Also ich habe mal, als ich angefangen habe in dem Business, da haben wir immer gesagt, ja, mindestens 30 bis 50. Inzwischen wissen wir, um die Knochendichte zu erhalten, reichen auch niedrigere Spiegel. Woher wissen wir das? Es gibt in den USA ein Pflaster, da sind nur 14 Mikrogramm Östradiol drin. Also niedriger als das, was unser niedrigstes Pflaster hat. Das gibt es in Deutschland nicht. Das heißt Menostar. Und da gibt es aber Studien, die klar gezeigt haben, die Knochendichte wird damit aufrechterhalten. Sie steigt nicht unbedingt, aber sie wird aufrechterhalten. Und mit 14 Mikrogramm Pflaster können Sie gar nichts mehr messen. Da haben sogar die Behörden früher gesagt in den USA, Sie müssen auch kein Gelbkörperhormon nehmen, weil so wenig Östrogen an der Gebärmutterschleimhaut ankommt, dass Sie das gar nicht brauchen. Das hat die, inzwischen steht auch da im Beipackzettel Gestagen nehmen. Aber das heißt, Sie haben eine super Mini-Dosis, die schon reicht, Ihren Knochen aufrechtzuerhalten. Ja? Man weiß auch zum Beispiel, dass Frauen, die adipös sind, also sehr übergewichtig, die machen im Fettgewebe so ein bisschen Östrogen. Dieser Östrogeneffekt, der wird immer meines Erachtens völlig überschätzt. Das ist jetzt nicht in einer Größenordnung, die ich deutlich messen kann. Trotzdem haben die aber eine bessere Knochendichte, weil so ein bisschen Östrogen reicht schon für den Knochen. Jetzt kommt es drauf an, jetzt habe ich vielleicht jemanden mit einer ausgeprägten Osteoporose, dann würde ich vielleicht ein bisschen höher gehen mit der Dosis. Dann würde ich auch nicht das 14er Pflaster unbedingt nehmen, sondern vielleicht ein bisschen was Höheres. Aber auch da gilt, wie viel Spiegel ich brauche, weiß man nicht. Jetzt kommen wir noch zu anderen Benefits.
Ich will nur kurz einhaken, weil man liest immer, dass man so 30 Pikogramm bräuchte.
Ja, ich weiß, aber was ich gerade ausgeführt habe, sagt das Gegenteil. Also ich meine, es ist jetzt kein Fehler, wenn jemand 30 Pikogramm hat, ist für den Knochen sicher gut, aber ob sie das wirklich haben muss, das wissen wir nicht genau. Und mit dem 14er Pflaster, da gibt es wirklich gute Studien zu, mit dem 14er Pflaster bleibt die Knochendichte erhalten. Die fällt nicht mehr ab. Das ist ja immer das Problem. Der Östrogenmangel geht die Knochendichte runter und in den Studien, klar, die bleibt auf dem Niveau, wo sie früher war.
Frau Schaudig, jetzt haben wir in der vergangenen Stunde so viele Fragen beantwortet und sind noch lange nicht am Ende. Ich würde jetzt aber erstmal unter diese Folge einen Punkt machen. Das war der erste Teil unserer Spezialfolge zur Hormontherapie. Frau Schaudig, danke schön fürs Beantworten, fürs ausführliche Beantworten und für Ihre Geduld auch, dass wir so viele Fragen bekommen haben.
Ja, ich finde es ja toll, dass die Frauen so viele Fragen haben, die vielleicht sonst auch nicht beantwortet werden können. Und manchmal auch von Frauenärztinnen und Frauenärzten nicht beantwortet werden können. Das ist so. Und ich hoffe, wir haben da ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht.
Genau. Und in 2 Wochen gibt es dann den zweiten Teil mit weiteren eurer Fragen.
Ja. Ja.
Tschüssi.
Wunderbar. Tschüss.
Und an dieser Stelle noch der Hinweis auf unseren Service meiner Kolleginnen der Barrierefreiheit, denn jede Folge von Hormongesteuert gibt es auch zum Nachlesen. Das Ganze auf der Internetseite des MDR. Den Link, den packen wir in die Shownotes. Bleibt uns gewogen und hört auch in die Fortsetzung unserer Spezialfolge zur Hormontherapie rein. Und wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und auch mit Sternen auf den Podcast-Plattformen bewertet. Euer Feedback schreibt uns gern an hormongesteuert@mdraktuell.de und empfehlt uns fleißig weiter an eure Freundinnen, Kolleginnen, Schwestern, Partnerinnen und Partner. Hormongesteuert hört ihr kostenfrei in der App der ARD Audiothek und überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört.
Hormongesteuert, der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig.